Herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Heute hören wir die Berufungsgeschichte von einer Frau, deren Traum es eigentlich war, eine große Familie mit vielen Kindern zu haben. Wie alles anders kam, wird sie uns heute erzählen. Bei uns ist Schwester Anna Miriam Kaschner zu Gast. Sie ist Missionsschwester vom kostbaren Blut und Generalsekretärin der Nordischen Bischofskonferenz und zudem noch deren Pressesprecherin. Grüß Gott, Schwester Anna Miriam.
Ein herzliches Grüß Gott.
Sie leben in Kopenhagen in Dänemark, sind Generalsekretärin der Nordischen Bischofskonferenz, wie ich das gerade schon gesagt habe. Wer gehört denn da alles dazu?
Ja, wir sind eigentlich personell eine sehr kleine Konferenz. Es gibt dort insgesamt 7 Bischöfe, aber sie sind auf ein sehr großes Areal verteilt. Zu unserer Bischofskonferenz gehören nämlich die Länder Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen und Island. Und außerdem noch Grönland, weil Grönland mit zum Bistum Kopenhagen gehört. Und ich sage dann immer ganz gerne, wir sind eines der größten Bistümer der Welt, wenn man auf die Quadratkilometer schaut.
Und diese ganzen Länder, in welcher Sprache kommunizieren Sie dann?
Ja, wir haben das große Glück, dass alle unsere Bischöfe Deutsch sprechen, weil einige von ihnen entweder lange in Deutschland gelebt oder in Deutschland studiert haben oder in Rom auf dem Germanikum studiert haben, sodass wir immer noch als Konferenzsprache Deutsch benutzen können. Aber ich selbst, wenn ich in Dänemark in meinem Schwesternkonvent bin, wir sprechen Dänisch miteinander.
Großes Areal von der Fläche her, von dem Glaubensprozentsatz der Katholiken ist ja eher niedrig. Wie sieht das ungefähr aus im Schnitt?
Ja, wir haben also eine Katholikenzahl von 0,2% in Finnland bis zu 3% in Island. Also das ist schon sehr, sehr klein. Die katholische Kirche ist sehr überschaubar. Ich vergleiche das manchmal gerne. Wir haben in Deutschland ungefähr dieselbe Fläche wie ganz Finnland. In Deutschland gibt es 11.000 Gemeinden und Seelsorgeeinheiten und in Finnland gibt es 7.
Prozentzahlen kann man sich immer schlecht vorstellen. Was für Zahlen kann man da reden? Wie viel sind das?
Also ich nehme jetzt mal Dänemark als Beispiel, weil ich da auch selber lebe. Wir haben eine Bevölkerung von ungefähr 5 Millionen Einwohnern und davon sind ungefähr 40.000 Katholiken.
Okay, dann hat man so ein bisschen Vorstellung. Die Kongregation der Missionsschwestern vom kostbaren Blut, was ist das für eine Gemeinschaft?
Ja, wir sind eine Missionsgemeinschaft, die interessanterweise nicht in Deutschland, sondern in Südafrika gegründet wurde von einem Trappistenabt mit Namen Franz Pfanner und werden deshalb manchmal auch gerne Marian-Hiller-Schwestern genannt. Ich merke immer so, wenn ich mit Menschen draußen in Kontakt bin, der Name Missionsschwestern vom kostbaren Blut, der ist in heutiger Zeit manchmal schwer zu vermitteln, weil einerseits ist so das Wort Mission relativ negativ belastet und zum anderen haben auch heute viele Menschen gar keinen Bezug mehr zur Eucharistie und damit auch zum kostbaren Blut. Unsere Aufgabe würde ich so beschreiben, es ist uns ein Anliegen, so diese unendliche persönliche und auch bedingungslose Liebe Gottes an die Menschen weiterzuschenken, so wie Jesus das getan hat. Und das steht in unserer Regel vorrangig in den Gebieten der Erde, in der das Evangelium eben noch nicht oder nicht mehr bekannt ist. Und unser Ordensgründer hat so diesen wunderschönen Satz einmal gesagt, unser Missionsgebiet ist das Reich Gottes und das hat keine Grenzen. Und diese Aufgabe, ich sage es jetzt mal, Missionsaufgabe wirklich, die kann eben durch ganz verschiedene Dinge geschehen. Unser Gründer hat immer gesagt, ich kann alle Leute gebrauchen. Also wir haben bei uns Lehrerinnen, Gemeindereferentinnen, Sozialarbeiterinnen, wir haben Ärztinnen, Erzieherinnen, Krankenschwestern, Krankenhausseelsorgerinnen, Leute, die sich um unser Gästehaus und Gästebetrieb kümmern und auch Menschen, die einfach nur da sind im Gebet vor Gott, Schwestern, und da sind für die Menschen zuhören können. Etwas, was, glaube ich, in unserer heutigen Zeit auch ganz wichtig ist.
Die deutschen Bischöfe haben ja mal vor längerer Zeit schon gesagt, auch Deutschland ist eigentlich schon wieder Missionsland geworden.
Ja, richtig.
Dänemark, Sie haben gesagt, ein Haus der Gemeinschaft ist auch dort vertreten. Genau. Also Sie wohnen dort im Kloster sozusagen.
Richtig, ja. Wir sind noch 3 Schwestern dort zurzeit und werden aber hoffentlich bald Zuwachs bekommen. Es wurde uns gesagt, dass noch 2 Schwestern dazukommen, dann wären wir eine 5er-Gemeinschaft.
Mhm. Ja, dann sind wir gespannt, wie Gott Ihnen klar gemacht hat, dass das auch Ihr Weg ist, Ihre Gemeinschaft.
Ja.
Ein spannendes Leben, wie ich schon in der Vorgeschichte gehört habe. Ich freue mich, dass Sie dazu bereit waren, davon auch zu erzählen. Wir hören Ihnen jetzt einfach mal zu, wie der Weg Gottes mit Ihnen verlaufen ist.
Ja. Ja, wenn ich so zurückschaue auf meine Berufungsgeschichte, dann fällt mir immer wieder ein, dass unser Gott, glaube ich, ein Gott ist, der unendlich geduldig ist. Ich bin aufgewachsen in einer Stadt in Westfalen, in Werl. Viele kennen sicher diesen Ort, der ja ein bekannter Wallfahrtsort ist. Aber die wenigsten wissen, dass dieser Ort noch eine andere Berühmtheit hat. Und das ist nämlich das Gefängnis in Werl. Und das ist relativ groß. Und wenn ich mich vorstelle irgendwo, wo ich neu bin, dann sage ich manchmal gerne, ich bin sozusagen zwischen der Mutter Gottes und dem Knast groß geworden. Und da ist so eine, glaube ich, gesunde Mischung bei herausgekommen. Meine Familie war und ist nach wie vor evangelisch und auch ich war lange Zeit evangelisch und habe meinen ersten Kontakt zur katholischen Kirche bewusst, glaube ich, erst bekommen, als ich nach der Grundschule dann auf das katholische Gymnasium, das Ursulinengymnasium, gewechselt bin, wo eben auch Ordensschwestern unterrichtet haben. Und ich hatte dort, ja, wie gesagt, so den ersten überhaupt bewussten Kontakt zur katholischen Kirche, zu Ordensleute. Ich habe dann auch Gottesdienste, die Schulmessen miterlebt. Und wenn ich so heute zurückschaue, dann bin ich eigentlich sehr, sehr gerne in diese Schule gegangen. Wir hatten so eine familiäre Atmosphäre dort. Ansonsten würde ich heute sagen, war eigentlich meine Kindheit und Jugend total normal. Also ohne, dass da jetzt irgendetwas darauf hingedeutet hätte, dass ich irgendwann mal im Kloster lande. Im Gegenteil. Also wir hatten auch in unserer Familie ein nicht unbedingt sehr aktives Glaubensleben. So Weihnachten und Ostern ging man zur Kirche, das war klar. Darüber hinaus war da aber auch nicht allzu viel. Wir haben auch nie so zu Hause über Glauben, über Gott gesprochen. Aber ich war Mitglied im evangelischen Posaunenchor. Ich hatte so in der 5. Klasse angefangen, Waldhorn zu spielen. Und dort ist dann an einem Abend, ich war vielleicht so 14, 15 Jahre alt, etwas passiert, was mir zumindest oder mich dazu bewegt hat, etwas intensiver mich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob es Gott denn wirklich überhaupt gibt. Und zwar hat sich Folgendes zugetragen. Ich saß wie immer neben dem Andreas. Der Andreas hat Trompete gespielt und ich hatte an dem Abend meinen Terminkalender vergessen. Wir mussten aber Termine absprechen. Aber ich sah, dass der Andreas seinen Terminkalender da liegen hatte. Also habe ich danach gegriffen und sagte, du leih mir mal eben deinen Kalender. Ich muss was nachgucken. Habe den aufgeschlagen und gesehen, dass es gar kein Kalender war, sondern das Neue Testament. Und dann habe ich bei mir gedacht, was ist das denn jetzt? Also das ist irgendwie aber ein komischer Typ, der hier mit der Bibel in der Tasche rumläuft. Und ich habe ihn dann nach dieser Probe angesprochen und gesagt, du hör mal, was soll das? Warum hast du eine Bibel dabei? Und Andreas erzählte mir dann ja relativ offen so von sich, von seinem Glauben an Gott, von seinem Glauben an Jesus Christus, wie wichtig für ihn auch das Lesen in der Bibel war und ist. Und daraus entspann sich so ein recht langes Gespräch mit, ich würde sagen, mit Fragen über Gott und die Welt. Und ich habe so die ganze Schublade meiner Argumente, warum es eigentlich keinen Gott geben kann, sozusagen hervorgekramt und ihn damit konfrontiert. Und irgendwann sagte er dann, du, hast du nicht mal Lust mitzukommen? Es gibt in der Nähe von Paderborn eine Gebetsgruppe von Jugendlichen, die heißt Jugend betet mit Jugend. Die trifft sich da einmal und da werden also auch all die Fragen besprochen, die du so hast. Und da habe ich gedacht, ja, gut, warum nicht? Kann ich ja mal mitfahren. Also fuhr ich zusammen mit ihm in die Nähe von Paderborn und dort liegt ein Kloster, eine Klostergemeinschaft, nämlich die Gemeinschaft der Missionsschwestern vom kostbaren Blut, deren Mitglied ich ja dann auch heute geworden bin. Diese Jugendgebetsgruppe bestand aus so 15 bis 20 jungen Leuten und wurde von Schwester Helene geleitet, einer heutigen Mitschwester von mir, und von einem Passionistenpater, dem Pater Markus. Und wenn wir dort zusammenkamen einmal im Monat, dann haben wir gemeinsam gebetet, gemeinsam Bibelgespräch gehalten, die Eucharistie gefeiert, auch eucharistische Anbetung war ein Teil davon und viel diskutiert, viel auch unseren Glauben hinterfragt. Und ich kann mich an eine Situation dann dort erinnern. Als evangelischer Christ waren mir bestimmte Rituale ja auch sehr fremd, also eucharistische Anbetung zum Beispiel, da konnte ich relativ wenig mit anfangen. Wir haben dort ein kleines Häuschen in Neuenbeken, wo wir dann die Anbetung gehalten haben. Und ich habe gemerkt, als ich dort in dem Raum war, hier ist es unheimlich friedlich. Hier ist irgendwie Gegenwart zu spüren, aber ich habe das nicht richtig in Worte fassen können. Und mittendrin kam Schwester Helene herein und sagte dann, ich wollte nur Bescheid sagen, der Pater Markus sitzt jetzt nebenan in der Garage zum Beichte hören. Und da habe ich erstmal gedacht, jetzt bin ich völlig im falschen Film, denn Beichte hören hatte ich eigentlich immer mit so dunklen Beichtstühlen verbunden in meiner Vorstellung. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das muss ich mir mal angucken. Und bin dann also rübergetratzt in die Garage und siehe da tatsächlich, da saß der Pater Markus auf so einem kleinen Höckerchen, eine Bibel, ein Kreuz, eine Kerze und ein zweiter Hocker. Und dann habe ich mich dazugesetzt und dann hat er mich erstmal gefragt, wie es mir geht, wie es in der Schule läuft, wie es zu Hause läuft. Und das war ein sehr nettes Gespräch und ich habe so bei mir gedacht, och, Beichten ist ja eigentlich ganz schön. Bis er dann mir die Frage stellte, sag mal, wann war denn deine letzte Beichte? Ja, und dann musste ich wohl sagen, also das ist meine erste Beichte, ich bin nämlich evangelisch. Und dann merkte ich, dass er etwas stockte und dann sagte, ja, ob ich dann wüsste, was die Beichte ist. Und ich habe gesagt, naja, ich glaube schon, also das ist da, wo man so erzählt, was man irgendwie so falsch gemacht hat. Und ich wusste ja auch in mir, da waren schon so einige Dinge aus meiner Kindheit, die sicher nicht gut waren und die auch mit einem schlechten Gewissen behaftet immer mit mir gegangen waren. Jedenfalls hat Pater Markus mir dann noch etwas mehr Einführung in die Beichte gegeben und hat mir gesagt, gut, als evangelischer Christ kannst du natürlich die Sakramente jetzt nicht empfangen, aber ich könnte dir anbieten, dass wir ein Beichtgespräch führen und du am Ende dann, dass wir gemeinsam um die Vergebung bitten werden. Da habe ich mich drauf eingelassen und ich habe also dann wirklich auch gebeichtet. Und ich kann mich erinnern, und das habe ich, glaube ich, so intensiv erfahren, dass ich das Zeit meines Lebens nicht mehr vergessen werde. Und bei dem abschließenden Gebet habe ich also mich hingekniet und Pater Markus hat einen Arm auf meinen Kopf und eine Hand auf meine Schulter gelegt, dieses Gebet gesprochen. Und ich habe in diesem Moment gespürt, wie so ein über Jahre lang aufgebautes und gewesenes schlechtes Gewissen, so eine ganz dunkle Wolke irgendwie sich hob und ich ein unheimliches Gefühl von innerer Freiheit spürte. Das werde ich, glaube ich, nie wieder vergessen. Und wenn ich so heute zurückschaue auf die Begebenheit, dann muss ich sagen, ich habe dort wirklich zum ersten Mal in meinem Leben erfahren dürfen, dass Gott nicht einfach nur Gott ist, irgendjemand, der weit weg ist, der irgendwie diese Welt vielleicht mal geschaffen hat und das war, sondern dass dieser Gott ein persönlicher Gott ist, ein Gott, der mit mir ganz persönlich etwas zu tun haben will, der mich ja nicht nur liebt, wie Gott einfach liebt, sondern bedingungslos angenommen hat und liebt. Und diese Erfahrung, die war so überwältigend für mich, dass sie mich, glaube ich, bis heute erstmal nicht mehr losgelassen hat.
Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin.
Sie hören die Berufungsgeschichte von Schwester Anna Miriam Kaschner hier bei Radio Horeb und wir sind gespannt, wie es dann weiterging.
Ja, nach dieser Erfahrung meiner ersten Beichte quasi. Und auch nach den Erfahrungen in der Gebetsgruppe tauchte in mir dann so nach und nach der Wunsch auf, mich der katholischen Kirche anzuschließen. Ich hatte in der Zwischenzeit auch intensive Gebetszeiten für mich erkannt, ja, Gott existiert nicht nur, sondern er hat mit mir zu tun und er will mit mir etwas zu tun haben. Mich haben damals viele Menschen gefragt, also warum ich konvertieren möchte. Und damals habe ich das vielleicht noch nicht so richtig in Worte bringen können, aber es war so das Empfinden und auch diese Erfahrung, Gott ist da. Er ist gegenwärtig in den Sakramenten und besonders in der Eucharistie und auch im Bußsakrament. Und ich habe das wirklich gespürt. Ich habe gemerkt, es ist nicht nur ein Zeichen, es ist nicht nur ein Symbol, sondern Jesus ist wirklich und wahrhaftig gegenwärtig. Und ich glaube heute auch, es war diese Erfahrung, die mich dann zu dem Schritt in die katholische Kirche gezogen hat. Und diesen Gedanken, soll ich das tun, soll ich das nicht tun, den habe ich also wirklich mit mir herumgetragen und bin damals ganz oft, manchmal täglich, manchmal sogar auch zweimal am Tag in die Wallfahrtskirche in Werl gegangen, die ja der Mutter Gottes geweiht ist. Aber bezeichnenderweise habe ich damals nicht vor der Statue der Mutter Gottes gesessen und gebetet, sondern ich saß vor dem Tabernakel. Und ich habe Gott immer wieder diese Frage gestellt, also willst du das von mir? Ist das wirklich der Schritt, den ich tun soll? Was werden meine Eltern sagen? Was werden meine Freunde, meine Lehrer sagen? Und in dieser Zeit der Auseinandersetzung um die Konversion ist dann eine zweite Sache, ja, wirklich passiert, muss man sagen. Und ich weiß heute auch noch genau den Ort, wo es gewesen ist. Ich war nämlich auf dem Weg von unserer Schule zum Sportunterricht in der Turnhalle und dachte so, während ich darüber ging, über ein bisschen meinen Lebensweg nach, was hast du mal vor zu studieren eventuell und welchen Beruf möchte ich mal ergreifen und wie man das halt so macht als junger Mensch. Und mitten in diesen Gedanken war da auf einmal aus dem Nichts die Frage, und was ist mit dem Ordensleben? Was ist mit einem Leben im Kloster? Und ich weiß heute wirklich, wie gesagt, noch die Stelle, wo mir dieser Gedanke kam und ich bin einfach nur furchtbar erschrocken. Erschrocken deshalb, weil ich einfach total andere Pläne hatte. Ich wollte eine Familie haben, eine große Familie. Ich wollte heiraten, ich wollte Kinder, möglichst viele Kinder. Heute sage ich manchmal im Scherz am liebsten 11 Stück, dann wäre das eine Fußballmannschaft gewesen. Ich wollte einen guten Job haben, ich wollte es mir leisten können, mindestens zweimal im Jahr auch in Urlaub fahren zu können. So, das waren meine Ziele. Und da passte jetzt so dieser Gedanke nur gar nicht rein. Und ich war relativ sicher, dass dieser Gedanke also gar nicht von Gott sein könnte. Also, weil ich mir das überhaupt nicht zutrauen würde und mir vorstellen könnte, also das geht gar nicht. Katholisch werden, ja, die Sehnsucht hatte ich in mir, aber Kloster, das konnte ich mich also überhaupt nicht drin sehen. Und ich habe diesen Gedanken dann sehr erfolgreich auch verdrängt und habe meine Schulausbildung zu Ende gemacht, wobei ich auch sagen muss, immer wenn ich in der Stadt und in Werl war das halt öfter noch so, eine Ordensschwester, einen Ordensmann, einen Priester gesehen habe, dann kam mir dieser Gedanke wieder in den Sinn. Und er war jedes Mal verbunden mit einem Gefühl von Schmetterlingen im Bauch. Ja, also so ein, ich glaube, wenn man frisch verliebt ist, was ich auch mal gewesen bin, dann kennt man dieses Gefühl. Ja, da war so ein leichtes Klopfen auf die Schulter, als wollte mich da jemand auch nochmal an was erinnern. Aber meine Verdrängungsmechanismen funktionierten also sehr, sehr gut. Und ich habe dann nach meinem Abitur erst eine Banklehre angefangen. Mathematik habe ich immer schon gerne gemacht in der Schule und mich dann auch dem Rat meiner Eltern so ein bisschen angeschlossen. Ist vielleicht ganz gut, vor einem Studium sowas Konkretes und Solides zu machen, also eine Banklehre. Gleichzeitig nahm jetzt dieser Konversionsgedanke konkretere Formen an. Ich habe mich dann entschieden, ich mache das und habe Unterricht bekommen bei einem Franziskanerpater in Werl. Und dann wurde der Termin auch festgelegt für die Aufnahme in die katholische Kirche. Ich musste meine Unterlagen dafür zusammensuchen. Man braucht eine Geburtsurkunde, ein Taufzeugnis und stellte dabei etwas Seltsames fest, denn auf dem Taufzeugnis stand, dass die Kirche, in der ich getauft wurde, St. Albertus Magnus Kirche hieß. Und inzwischen war mir auch klar, dass ein Albertus Magnus nun mal ein katholischer Heiliger war. Und das hat mich dann doch etwas zum Nachdenken angeregt. Und der Hintergrund ist der, dass ich, als ich 8 oder 9 Jahre alt war, von meinen Eltern erfahren habe, dass ich adoptiert worden bin. Und diese Entdeckung jetzt auf dem Taufzeugnis bedeutete also, dass meine leibliche Mutter wahrscheinlich katholisch gewesen war und mich noch hat katholisch taufen lassen. Und das bedeutet, dass ich quasi als Kleinkind bereits einmal konvertiert war, nämlich von der katholischen zur evangelischen Kirche. Da meine Adoptiveltern beide evangelisch waren, hätten sie mich ja auch nicht im katholischen Glauben erziehen können. Ja, und dass ich da jetzt auf dem Weg war, quasi zum zweiten Mal zu konvertieren. Und das geschah dann am 6. April 1991 an einem Ostermontag. Das ist bis heute ein Datum, das ich jedes Jahr eigentlich neu feiere. Und diese Aufnahme in die Kirche geschah in der Gruppe, die mich auch auf meinem Weg begleitet hat, nämlich mit den Jugendlichen in der Gebetsgruppe Jugend betet mit Jugend. Und sie geschah interessanterweise an dem Ort, an dem wir uns immer getroffen haben, nämlich im Kloster der Missionsschwestern vom kostbaren Blut. Ja, nun war ich also katholisch und hatte für mich so den Gedanken, gut, jetzt bin ich so da, wo ich eigentlich hin möchte und viel mehr kann jetzt eigentlich nicht mehr passieren. Aber die Frage nach einer Ordensberufung, die blieb. Und sie blieb nicht nur, sondern sie wurde mit der Zeit eigentlich immer drängender und auch persönlicher. Im Gebet habe ich das oft erfahren, so als würde Gott mich fragen, willst du mir gehören? Willst du mir gehören? Und immer, wenn ich diese Frage vermeinte zu vernehmen, dann begann es in mir zu glühen. Ich spürte eine unendliche Sehnsucht und hatte eigentlich auch die Sehnsucht, darauf Ja zu antworten, aber bitte nicht ins Kloster gehen. Das ging also überhaupt nicht. Und dann geschah auch etwas, was mich in diesem Nein zum Ordensleben sehr bestätigt hat. Denn ich hatte in der Zwischenzeit gemerkt, dass die Banklehre für mich jetzt nur doch nicht das Richtige war. Ich fühlte mich da innerlich unzufrieden und fehl am Platz. Und dann habe ich die Lehre nach 9 Monaten abgebrochen und habe im September 91 in Paderborn das Studium der Religionspädagogik aufgenommen, um Gemeindereferentin zu werden. Und 10 Tage vor Beginn meines Studiums starb mein Vater. Ganz plötzlich. Er litt einen Schlaganfall, als wir auf der Insel Norderney waren, den er zwar zunächst überlebte, aber er fiel dann 2 Tage später ins Koma und starb 1 Woche später. In der Zeit, in der er im Krankenhaus lag, habe ich glaube, gebetet wie noch nie in meinem Leben und Gott wirklich angefleht, dass er gesund werden möge, was dann aber nicht passiert war. Und ich war also innerlich völlig verstört. Ich konnte nicht begreifen, was da passiert war, denn so mein bisheriger Weg mit Gott hatte mir doch gezeigt, dass er da ist, dass er bei mir ist. Ich hatte ihn wirklich auch erfahren als den Gott, der sich um mich sorgt, der mich liebt. Ich habe auf ihn gebaut und auch so in dem Schritt der Konversion auch einen Schritt auf ihn zugetan im Vertrauen. Und jetzt hat er mir dann meinen Vater weggenommen. Und wie sollte ich ihm jetzt überhaupt noch vertrauen können?
Du bist allmächtig, allgegenwärtig, ewiger Gott. Herr des Alls.
Sie hören die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Wir hören gerade die Berufungsgeschichte, das Lebenszeugnis von Schwester Anna Miriam Kaschner von den Missionsschwestern vom kostbaren Blut.
Ja, in der Zeit, die dann kam, nach dem Tod meines Vaters, habe ich wirklich mit Gott gerungen, heute kann ich im Rückblick sagen, bisher wie noch nie vorher. Es war ein ziemlich erbitterter Kampf, den ich da mit ihm geführt habe. Denn es sah jetzt ja wirklich so aus, als sei all das, was ich bisher mit ihm erfahren hatte, umsonst gewesen. Ich fühlte mich getäuscht, ich fühlte mich verlassen, verraten, in die Irre geführt. Und im Gebet habe ich ihm eigentlich auch all das immer wieder so mehr oder weniger an den Kopf geworfen. Aber ich bekam keine Antwort darauf. Das Einzige, was kam, war die Frage, willst du mir ganz gehören? Immer wieder diese eine Frage und immer wieder diese Sehnsucht, diese innere, ganz starke Sehnsucht, die diese Frage in mir entfachte. Ich glaube, dass in dieser Zeit mein Herz und mein Kopf wirklich miteinander und gegeneinander gekämpft haben. Und auch immer wieder diese Frage, warum? Warum hast du mir meinen Vater genommen? Warum musste er so früh sterben, gerade mal 50 Jahre alt? Warum hast du nicht eingegriffen? Warum hast du nichts getan? All diese Fragen, die wir Menschen ja in Angesicht einer solchen Situation auch nun einmal stellen. Und dann hatte ich eines Nachts einen Traum. Ich glaube, es gibt in meinem Leben keinen Traum, an den ich mich so haarscharf und so genau erinnern kann. Ich saß in diesem Traum bei uns zu Hause in der Küche zusammen mit meinem Vater auf dem Fußboden. Das haben wir nie gemacht. Also ich weiß nicht, warum wir da auf dem Fußboden saßen, aber da saßen wir nun mal. Und wir saßen einfach still dort und dann habe ich ihn gefragt, du Papa, sag mal da, wo du jetzt bist, wie ist das da? Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, weißt du, da wo ich jetzt bin, da ist es so. Wenn ich Schmerzen habe, dann sind die Schmerzen in dem Augenblick, wo ich sie wahrnehme, schon wieder weg. Oder wenn es mir mal nicht gut geht, dann geht es mir in dem Augenblick, wo ich merke, dass es mir nicht gut geht, geht es mir schon wieder gut. Und dann schwieg er und sagte so nach einer Weile, und das ist wunderschön. Und dann stand er auf, er beugte sich zu mir hinunter und machte mir ein Kreuzzeichen auf die Stirn. Das hat er in seinem ganzen Leben nie getan. Und dann ging er zur Tür hinaus und ich blieb so auf dem Küchenboden sitzen und konnte ihn eigentlich zum ersten Mal einfach gehen lassen. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich aufwachte aus diesem Traum, wie unglaublich glücklich ich war. Ich wusste irgendwie intuitiv jetzt, er ist irgendwo an einem Ort, wo es ihm unglaublich gut geht, wo er glücklich ist. Und das heißt zwar nicht, dass ich ihn nicht unbedingt nicht hin und wieder auch vermisse, aber ich weiß durch diesen Traum, er ist irgendwo angekommen, wo es ihm gut geht. Und seit diesem Traum war in mir auch die Wut, die Frage nach dem Warum, diese abgrundtiefe Trauer in mir, all das Dunkle, das war verschwunden. Und ich habe dann mein Studium abgeschlossen, ich habe mein Anerkennungsjahr in einer Gemeinde in Bielefeld gemacht und ja, wie man nicht anders vermuten kann, diese ewige Frage, Kloster ja oder nein, Ordensberufung, die ging natürlich immer wieder nach, immer wieder dieses kleine Schulterklopfen und die kleine Frage an mich, aber ich glaube, ich war immer noch nicht bereit, trotzdem seine Einladung eigentlich immer drängender wurde, die Sehnsucht immer tiefer wurde, habe ich eigentlich nochmal Reißaus genommen vor dieser Frage. Es gibt nämlich ein so tolles Projekt, das von verschiedenen Ordensgemeinschaften angeboten wird, unter anderem auch von meiner Gemeinschaft, den Missionsschwestern vom kostbaren Blut. Und dieses Projekt nennt sich MAZ. Also MAZ abgekürzt für Missionar auf Zeit. Und das ist eine Möglichkeit für junge Leute für ein oder auch drei Jahre nach Afrika oder Lateinamerika zu gehen und dort in einem Projekt der Ordensgemeinschaft mitzuleben, mitzubeten und mitzuarbeiten. Und Afrika hatte mich eigentlich schon immer fasziniert und so habe ich die Vorbereitungszeit auf diesen Einsatz mitgemacht und nach dem Anerkennungsjahr war jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit. Wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, war das auch so ein Weglaufen vor dieser ewigen Frage, Kloster ja oder nein. Ich wollte einfach mal was ganz anderes machen, von diesen Gedanken loskommen. Ich flog nach Simbabwe und habe dort ein Jahr lang am Stadtrand von der zweitgrößten Stadt im Land von Bulawayo in einer Kirchengemeinde gearbeitet. Und eine meiner Aufgaben bestand darin, zusammen mit einer Frau aus der dortigen Gemeinde die Menschen in den Slumgebieten zu besuchen, zu schauen, brauchen sie Hilfe? Ist vielleicht irgendwo ein Kind geboren, das getauft werden soll? Gibt es irgendwo Menschen, die krank sind und so weiter? Und ich war so eine Woche mit dieser Frau unterwegs gewesen, als sie mir eines Morgens auf dem Weg dorthin eine Frage stellte und sagte, du, hast du eigentlich mal daran gedacht, Ordensschwester zu werden? So, und da war für mich jetzt endgültig klar, dass ich nicht mehr weglaufen konnte. Gott würde mich immer wieder fragen. Er würde mich nicht zwingen, das war klar, aber er würde fragen und er würde dabei bleiben, immer und immer wieder zu fragen. Und ich habe gemerkt, ich muss mich jetzt dieser Frage auch stellen, endlich mal, und habe das getan. Ich habe mich nämlich eine ganze Nacht lang in die Kirche gesetzt und habe gebetet, auch vielleicht zwischendurch mal geschlafen, aber ich habe diese verschiedenen Möglichkeiten durchgespielt, das Ja zu sagen zu einer Ordensberufung oder Nein zu sagen. Und nach dieser Nacht war für mich klar, es wird ein Ja. Ich habe gemerkt, diese Sehnsucht in mir bei dieser Frage, die Gott mir gestellt hat, die war so groß, dass ich, glaube ich, sehr unglücklich geworden wäre, wenn ich sie mit Nein beantwortet hätte. Und an dem nächsten Tag, nach dieser Nacht, habe ich, glaube ich, zum ersten Mal in dieser Frage gemerkt, jetzt ist endlich Frieden. Jetzt ist diese innere Unruhe, das innere Ringen ist vorbei und ich habe gemerkt, ja, es ist wirklich die richtige Entscheidung. Ja, ich will. Und das Einzige, um was ich Gott auch gebeten habe in der Nacht, war natürlich, dass er mir bitte hilft, diese Entscheidung jetzt auch meiner Mutter beizubringen, wenn ich nach Hause komme. Und wie das passiert ist, das kommt nach der Musik.
Ein Leben für Gott, darum geht es auch in unserer heutigen Sendung hier bei Radio Horeb. Sie hören die Berufungsgeschichte von Schwester Anna Miriam Kaschner, Generalsekretärin der Nordischen Bischofskonferenz und Missionsschwester vom kostbaren Blut.
Ja, mein Jahr in Afrika und damit ja auch der Abschluss einer viel längeren inneren Reise näherte sich so langsam seinem Ende. Ich bin dann nochmal nach Südafrika gereist und habe den Gründungsort der Missionsschwestern vom kostbaren Blut besucht, denn dort liegt der Gründer, Abt Franz Pfanner, begraben und habe auch an seinem Grab nochmal gebetet, um auch nochmal Stärkung in meiner Berufung, aber auch ganz besonders um Hilfe, dass ich jetzt die Kraft habe, ja auch meiner Mutter, die ja nun auch Witwe war, diese Entscheidung mitzuteilen. Und davor hatte ich eigentlich so die größte Angst. Und ich bin im Februar 1995 dann nach Deutschland zurückgekommen. Und das Generalvikariat in Paderborn wollte gerne wissen, ob ich jetzt zurück den Dienst in der Gemeinde antrete als Gemeindereferentin, was wird. Und ich musste denen nach Pfingsten eine Antwort geben. Und ich habe das also noch etwas hinausgezögert und genausgezögert und hatte also es ziemlich schlecht damit, mit meiner Mutter zu reden. Und sie merkte, dass aber etwas los war und frug mich also ständig, hör mal, was ist mit dir? Du bist so komisch, ist irgendwas verrückt? Und ich habe es aber irgendwie nicht geschafft, ihr das zu sagen. Und dann hatte ich mal wieder einen ganz interessanten Traum. Denn im Traum habe ich es ihr gesagt und ihre Reaktion war also super toll. Sie stand am Fenster, schaute hinaus und schaute mich dann an mit Tränen in den Augen und sagte, du, wenn du meinst, dass das dein Weg ist, dann musst du ihn gehen. Ich wurde wach und war super happy, bis mir einfiel, dass das ja leider nur ein Traum war und ich immer noch nicht mit ihr geredet hatte. Und inzwischen war es dann Pfingstmontag geworden und ich saß in meinem Zimmer und habe erstmal eine Runde geheult, weil ich nicht mehr aus und ein wusste. Und dann kam sie in mein Zimmer und sagte so, und jetzt möchte ich wissen, was los ist. Und setzte sich zu mir aufs Bett. Und dann habe ich ihr gesagt, Mama, ich werde nicht in den kirchlichen Dienst, als Gemeindereferentin zurückgehen, denn ich habe mich entschieden, nach Neuenbeken zu gehen. Worauf sie dann ganz unbedarft fragte, als Gemeindereferentin. Und ich so, nein, ich habe mich entschlossen, ich möchte Ordensschwester werden. Und dann war erstmal absolute Stille. Und sie stand auf, ging zum Fenster, schaute hinaus, drehte sich um, guckte mich an. Die Tränen liefen ihr über das Gesicht und sie sagte, wenn du meinst, dass das dein Weg ist, dann musst du ihn gehen. Und dann haben wir beide da gesessen und haben erstmal ordentlich Tränen vergossen. Und dass das so gelaufen ist mit ihr, das war für mich, glaube ich, nochmal die sicherste Bestätigung, auch äußerlich, dass ich hier auf dem richtigen Weg war. Und ich bin dann noch im selben Jahr, im Juni, dann als Kandidatin bei den Missionsschwestern vom kostbaren Blut eingetreten. Und ich hatte dann das Gefühl, endlich nach langen inneren Kämpfen und nach einem langen Wettlauf mit Gott zu Hause angekommen zu sein. Und das ist interessant. Ich habe heute noch, wenn ich von Dänemark mal unser Provinzhaus besuche, wenn ich mit dem Auto oder auch zu Fuß durch unser Hoftor gehe oder fahre, ist heute noch dieses Gefühl da, ich bin zu Hause. Ich bin angekommen, ich bin genau da, wo ich hingehöre. Der weitere Weg, der ist ja dann im Kloster relativ, ja, vorgezeichnet, das Postulat, das Noviziat, 2 Jahre. Ich habe dann im 2. Jahr des Noviziats, wo wir ein Praktikum machen außerhalb des Klosters, mir gewünscht, dass ich auf einer Entbindungsstation in einem Krankenhaus gerne mein Praktikum machen möchte. Denn immer noch war ja in mir so ein Stück dieser Wunsch nach einer großen Familie und vielen Kindern. Und ich hatte einfach so das Bedürfnis, ich möchte da jetzt mal ganz nah dran sein. Und ich war dann sogar bei 3 Geburten im Krankenhaus, durfte ich mit dabei sein. Es ist eines der größten Wunder dieser Erde, wenn so ein kleiner Mensch auf die Welt kommt. Und obwohl ich so nah da dran war, habe ich aber ganz tief in mir gespürt, das ist etwas Schönes, Mutter sein, Kinder haben. Aber meine Sehnsucht, die ist noch größer und die kann dadurch nicht gestillt werden. Am 1. Juli, dem Hochfest unseres Ordens, dem Kostbar Blutfest, habe ich dann meine erste Profess und dann damals damit auch die Gelübde der ehelosen Keuschheit, des Armuts und des Gehorsams abgelegt und mich damit dann auch an Gott und an diese Gemeinschaft gebunden. Und es war ein Tag, der mir, glaube ich, immer in Erinnerung bleiben wird, weil ich gemerkt habe, so jetzt ist Hochzeitstag, kurz gesagt. Und im Jahr 2006, das ist dann 5 Jahre nach der ersten Profess, habe ich dann die ewige Profess abgelegt. Ja, und im Jahr 2009 wurde ich dann nach Dänemark gesandt, in die Gemeinschaft dort, wo ich seither lebe. Ja, wenn ich heute nochmal so zurückblicke auf meine ganze Berufungsgeschichte, dann passt, glaube ich, immer noch ein Text, den ich damals in der Zeit meiner intensiven Auseinandersetzung mit meiner Berufung geschrieben habe. Und ich würde den vielleicht einmal ganz kurz hier vorlesen. Berufung. Einer ruft. Leise. Aber er ruft. Warum? Egal. Er ruft leise, aber immer, immer wieder. Nicht laut, nicht befehlend, nicht herrisch, sondern ganz leis, ganz zärtlich, ganz behutsam. Einer ruft und wartet, wartet auf Antwort. Geduldig, aber rufend. Immer, immer wieder.
Mein ganzes Leben gebe ich dir, gebe ich dir.
Hier bei Radio Horeb haben wir gerade die Berufungsgeschichte, ein Lebenszeugnis von Schwester Anna Miriam Kaschner gehört, Missionsschwester vom kostbaren Blut. Danke Ihnen erst einmal für das Zeugnis.
Ja, sehr gerne.
Ja, das ist immer beeindruckend, die Wege Gottes mit den Menschen zu hören, immer ganz persönlich, und dass er nicht fern hinter den Wolken ist, sondern sehr konkret werden kann mit seinen Fragen, mit seinen Wünschen.
Allerdings.
Ja, wie kam das jetzt? Sie haben gesagt, Sie sind nach Dänemark gekommen, in das Haus, aber wie kam es dann, dass Sie jetzt zur Bischofskonferenz berufen worden sind als Generalsekretärin?
Also ich bin eigentlich so mit dem Auftrag nach Dänemark gegangen, dort auch in der Gemeinde zu arbeiten als Gemeindereferentin. Wir haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass es diesen Beruf Gemeindereferentin in Dänemark in der katholischen Kirche gar nicht gibt, sodass ich das also freiwillig hätte machen können, aber wir natürlich auch auf Einkünfte und so weiter angewiesen sind. Ich habe dann ein Praktikum erstmal wieder gemacht im Pastoralzentrum, so ein Jahr lang, und habe dann nochmal ein Gespräch mit dem Bischof gesucht und habe gesagt, Bischof, irgendwie bräuchte ich auch etwas anderes hier noch zu tun, denn wir brauchen auch so für unser leibliches Wohl etwas Einkünfte. Und er hat gesagt, ich überlege mal. Und nach einiger Zeit kam er dann und sagte, pass mal auf, in unserer Bischofskonferenz haben wir eine Sekretärin und einen Generalsekretär, und die Sekretärin ist eine Ordensschwester, aber die verlässt die nordischen Länder mit ihrer Gemeinschaft, und der Posten wird jetzt frei. Wäre das was für dich? Und nach Rücksprache mit meinen Obern habe ich dann zugesagt, und dann war ich kurze Zeit Sekretärin der Bischofskonferenz. Das Amt des Generalsekretärs hatte ein anderer Bischof inne, der aber kurz darauf zurückgetreten ist. Und damit wurde ich dann quasi doppelt gefragt nochmal, ob ich mir jetzt auch vorstellen könnte, den Posten Generalsekretär zu übernehmen. Und da habe ich dann auch zugesagt. Es ist insofern etwas Besonderes, denn bis vor einigen Jahren gab es nur eine einzige Frau als Generalsekretärin, und das war eben in unserer Bischofskonferenz. Inzwischen gibt es noch eine zweite Frau, und die ist in der südafrikanischen Bischofskonferenz, und das ist meine Mitschwester. So, ich sage immer ganz gerne, wir haben den Norden und den Süden jetzt bischofskonferenzmäßig in unserer Hand.
Was sind denn da Ihre Aufgaben? Was kann man sich da vorstellen?
Also ich habe in Kopenhagen mein Büro, und da ist quasi erstmal die ganze Organisationstätigkeit zu erledigen. Post kommt bei mir an, alle Dinge, die quasi so in die Bistümer verteilt werden, landen bei mir, alle Konferenz mit Rom, mit den Kongregationen oder den päpstlichen Räten und so weiter kommt bei mir an. Dafür sorge ich also, dass quasi so die Arbeit innerhalb der Konferenz gewährleistet ist, weil die Bischöfe doch sehr weit voneinander weg wohnen. Eine andere Aufgabe ist aber dann auch, dass ich hin und wieder mal gebeten werde, können Sie mal einen Entwurf für ein Hirtenschreiben verfassen, das dann in der Konferenz weiter diskutiert wird zum Beispiel. Ich bereite alle Vollversammlungen vor. Wir haben die auch zweimal im Jahr, wie das in Deutschland üblich ist, Frühjahr- und Herbstvollversammlung, und bereite sie natürlich dann auch nach. Und unter anderem bin ich natürlich auch viel unterwegs, weil ich einerseits unsere Länderbesuche, dann aber auch beispielsweise zum Jahrestreffen der Generalsekretäre Europas eingeladen werde und dort dann teilnehme.
Nochmal zurück zu Ihrem Ordenseintritt und diesem Entscheid. Sie haben von der Reaktion Ihrer Mutter gesagt. Haben Sie noch Geschwister, wenn Sie adoptiert waren?
Ja, ich habe einen Bruder, der allerdings auch nicht mein leiblicher Bruder ist. Da ist aber aufgrund von Erbstreitigkeiten, die nach dem Tod meines Vaters auftauchten, haben wir also leider heute gar keinen Kontakt mehr mit ihm. So von daher war also im Grunde nur noch meine Mutter da, mit der ich sprechen konnte. Und für sie war natürlich auch der Ordenseintritt nochmal ein etwas schwerer Schlag, weil ich damit dann auch komplett aus dem Haus war, ne?
Und wie war die Reaktion Ihrer Freunde oder Bekannten?
Sehr gemischt. Also ich war eigentlich immer bekannt als jemand, der, wie soll ich sagen, so ein bisschen buschikos war, aufgetreten ist. Ich habe zum Beispiel in meiner Kindheit und Jugend sehr ungerne Röcke oder Kleider oder so getragen. Ich war so ein richtiges Hosenkind, und Fußballspielen, das war für mich wichtig. Und da passte jetzt also Ordensschwester nun mal überhaupt nicht in das Bild. So, das war die eine Gruppe meiner Freunde, die gesagt haben, jetzt ist sie irgendwie völlig durchgeknallt. Die zweite Gruppe meiner Freunde, das sind eigentlich die, die mich noch etwas besser kannten und die zum Teil auch so meine Lebensgeschichte zumindest am Rande mitverfolgt haben. die haben mir dann gesagt, weißt du, wir haben das schon irgendwie gespürt, dass da was ist, und versuch das. Versuch das, wenn es nicht klappt, wir sind für dich da.
Schön. Ja. Haben Sie, manche wählen ja so einen Professspruch, der Sie durchs Leben begleitet, oder haben Sie eine Bibelstelle, die Sie irgendwie beschäftigt, wo Sie sagen, so das gibt mir immer was, wenn ich das betrachte?
Ja, habe ich auch. Also ich habe diesen Text auch sowohl am Tag meiner Erstprofess als auch am Tag meiner ewigen Profess als Evangeliumstext gewählt. Und zwar ist das die Begegnung des auferstandenen Jesus mit Petrus am See, wo Jesus den Petrus dreimal fragt, liebst du mich? Liebst du mich? Und liebst du mich mehr als diese hier? Und das ist so die Frage, ja, die eigentlich hinter der Frage stand, die ich auch immer wieder in meiner langen Berufungsgeschichte gehört habe. Willst du mir ganz gehören? Liebst du mich? Das ist so eine Bibelstelle, da geht mir jedes Mal das Herz auf und ich kriege so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich die höre.
Ja, danke, dass Sie bereit waren, von Ihrer Geschichte zu erzählen, von Ihrem Weg mit Gott. Mhm. Ja. Für alle, die gerne die Sendung noch einmal hören wollen, das ist möglich. Sie können auf unsere Internetseite gehen, www.horeb.org. Im Download-Podcast-Bereich finden Sie dann auch bald diese Sendung. Oder wenn Sie eine CD geschickt bekommen möchten, lieber, dann melden Sie sich beim CD-Dienst von Radio Horeb 08328 921 120. Berufungen kann man nicht machen, aber wir können darum bitten. John Henry Newman hat einmal gesagt, ich bin berufen zu sein und zu tun, wozu kein anderer Mensch auf dieser Erde berufen ist. Wir wollen um Berufungen am Ende dieser Sendung auch beten. Bitte Sie, mit einem Gebet dann zu enden.
Mhm. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Amen. Herr Jesus Christus, du rufst immer wieder Menschen in deine Nachfolge, damit sie deine unendliche und deine bedingungslose Liebe erfahren und sie den Menschen verkünden und weiterschenken können. Wir bitten dich heute, rufe junge Menschen auch in unserer Zeit, dir mit ganzem Herzen zu folgen. Rühre du sie an. Lass sie in ihren Herzen die tiefe Sehnsucht nach dir und deiner Gegenwart wahrnehmen. Hilf ihnen, auf deine leise Stimme zu hören, die oft so leicht von vielen anderen Dingen übertönt werden kann. Jesus, schenke den Menschen, die du in deine engere Nachfolge rufst, auch den Mut, dir zu antworten. Und gib ihnen das Vertrauen, dass du sie immer begleitest und niemals verlassen wirst. Darum bitten wir dich, auf die Fürsprache deiner und unserer Mutter Maria, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit.
Amen.
Amen.
Danke und alles Gute auch Ihnen, Schwester Anna und Miriam.
Herzlichen Dank und Gottes Segen für Sie alle.
Danke, das wünscht Ihnen auch Marion Kuhl. Viel Freude mit Ihrem persönlichen Weg mit Gott. Auf Wiederhören.